Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Das Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse ist ein intensives Bibelstudium, das zur Verdeutlichung des prophetischen Wortes konzipiert worden ist. Dieses Buch setzt sich ausführlich mit einem für die Gemeinde noch nie dagewesenen Ereignis auseinander, mit der Entrückung. Gründlich untersucht Arno Fröse die biblischen Befunde, die dieses Thema betreffen, und zeigt auf, warum die Beschäftigung mit der Entrückung für uns heute wichtig ist. Es ist die unausweichliche Lehre von der Wiederkunft Jesu Christi, die uns gebietet, das Geheimnis der Entrückung zu erforschen. Hören Sie heute aus dem Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse die 15. Folge und damit den zweiten Teil des 6. Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 6b – Nationale Auferstehung. Auch die nationale Identität musste wiederbelebt werden. Das war praktisch unmöglich, da die Juden über die ganze Erde verstreut waren. Es schien, als würden sie überall, wo sie sich niederließen, nur unterdrückt und verfolgt werden. Wo sie bleiben durften, wurden sie zu einem Teil der Nation, in der sie lebten. In Europa wurden sie zu europäischen Juden, in Afrika zu afrikanischen Juden, in Asien zu asiatischen Juden und in Amerika zu amerikanischen Juden. Trotz aller Widrigkeiten blieben sie aber Juden. Ein unsichtbares Band hielt sie zusammen. Dieses Band hatte seinen Ausgangspunkt in der Bibel, ihrem Erbe. Die Bibel war das einzige Verbindungsstück, das die Juden in der Diaspora zusammenhielt. Wir müssen betonen, dass das absolut einmalig ist. So emigrierten etwa 40 Millionen Europäer nach Amerika und verloren schon innerhalb von ein oder zwei Generationen ihr nationales Erbe. Meine Frau und ich wurden in Deutschland geboren und unsere Kinder in den Vereinigten Staaten. Obwohl sie Deutsch sprechen, ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass es unsere Enkelkinder auch tun werden. Innerhalb von zwei Generationen wird unser Erbe also ausgelöscht sein. Bei den Juden ist das nicht der Fall. 2000 Jahre nach der Diaspora sind sie noch immer Juden. Da stellt sich die Frage, wie können diese Juden so hinsichtlich Sprache, Kultur, Mentalität und Zivilisationsstand so verschieden sind, in ihr Land zurückkehren und wieder eine Nation werden? Bevor der Staat Israel gegründet wurde, sagten viele führende Anthropologen voraus, dass Israel hunderte von Jahren bräuchte, um wieder ein Volk zu werden. Auf einer Konferenz zum Thema Prophetie im Jahr 1974 in Israel machte Professor Pinyas E. Lapide folgende Äußerungen. 1949, ein Jahr nach der Staatsgründung, mussten wir bereits Juden aus 112 Ländern willkommen heißen. Ich sage mussten, weil niemand warten wollte und viele kein Zuhause hatten. Im selben Jahr besuchte uns eine Gruppe von Anthropologen aus Amerika und Skandinavien. Für Anthropologen und Archäologen ist Israel ein echtes Paradies. Nirgendwo sonst finden anthropologische und soziologische Prozesse mit einer solchen Geschwindigkeit in derartigem Ausmaß und unter so vielen unterschiedlichen Nationalitäten statt, wie auf dem doch überschaubaren Boden Israels. 8 Monate waren diese Anthropologen bei uns zu Besuch. Ich nahm an ihrem Abschiedsessen Ende 1949 in Jerusalem teil. Ein Leiter der Gruppe, ein sehr bekannter Experte, dessen Name ich nicht nennen möchte, sagte: Meine Damen und Herren, wir sind sehr beeindruckt von Ihrem neuen Staat. Doch eines müssen Sie noch Wirklichkeit werden lassen. Sie sind noch nicht zu einem Volk geworden. Sie sind noch keine Nation. Sie bestehen aus einer Mischung aus Menschen aus mehr als 112 verschiedenen Ländern. Es sind Einwanderer. Um dieses Land zu einer nationalen Einheit zu formen, benötigt es mindestens ein oder zwei Jahrhunderte. Als er die Enttäuschung auf den Gesichtern sah, versuchte er uns zu trösten und sagte: Sehen Sie, ich komme aus Amerika. Ich habe schwedische Vorfahren, aber meine Urgroßmutter wurde schon in Amerika geboren. Trotzdem feiern wir zu Hause in Mississippi alle schwedischen Feste. Wir geben unseren Kindern schwedische Namen. Wir sprechen Schwedisch mit unseren Eltern und Großeltern. Und wir betrachten uns als schwedischstämmige Amerikaner. Sie haben noch nicht einmal so etwas wie eine israelische Identität. Wie können Sie also von neuen Einwanderern erwarten, dass sie sich an etwas anpassen, was nicht einmal existiert? Kurz gesagt, wenn Sie bis zum Ende des 21. Jahrhunderts zu Israelis geworden sind, können Sie sich glücklich schätzen. Aber vorher wird es Ihnen mit Sicherheit nicht gelingen. Ende 1972 kamen viele dieser Experten wieder nach Israel, um Folgeuntersuchungen durchzuführen. Sie besuchten denselben Kibbutz und dieselben Dörfer und Vorstädte. Entgegen ihrer Erwartungen kamen sie nach 2 Monaten zu dem Schluss, dass diese Mischung aus Nationen, die 5 Kontinente, 112 Länder, Dutzende von Kulturen, Sprachen und Zivilisationen repräsentierte, die zu Beginn so gut wie nichts gemeinsam hatten, in nur 25 Jahren zu einer einzigen Nation geformt wurde, nicht nur physisch, sondern auch demografisch. Als wir nach dem Essen mit diesen Herren sprachen, sagten wir, möglicherweise hat NASA etwas damit zu tun. Worauf der zuvor erwähnte Herr erwiderte, das könnte durchaus sein. Nichts vereint unterschiedliche Menschen und Typen schneller als eine gemeinsame äußere Gefahr. Es würde mich nicht überraschen, wenn der mittlerweile verstorbene Abdel Nasser zukünftig nicht mehr als Israels Erzfeind, sondern als einer der Architekten des jüdischen Staates bezeichnet würde. Sicherlich würde er sich in seinem Grab umdrehen, wenn er sich so etwas anhören müsste. Biblisch gesehen kann man wohl sagen, dass Nasser an eine Reinkarnation von Biliam erinnert, an den heidnischen Propheten, der Israel 3-mal verfluchen wollte, wofür er sogar Geld bekam, und das Volk doch 3-mal segnen musste. Ich vermute, Herr Nasser tat etwas Ähnliches, auch wenn es wahrscheinlich zu früh ist, seinen Anteil theologisch zu analysieren. Aber ich kann ihn nicht mehr als einen Feind ansehen. Midnight Call, September 1974, die Seite 10 und 11. Die nationale Auferstehung Israels ist das Thema der Vision von den verdorrten Gebeinen in Hesekiel 37, Vers 11. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Sicher hatten sie keine Hoffnung mehr, als sie in Hitlers Nazi-Deutschland massenweise wie Schafe zum Schlachter geführt wurden. Auch nach dem Krieg war ihre Situation noch hoffnungslos. Als sie verzweifelt versuchten, in das Land ihrer Väter zu gelangen, wurden sie von der britischen Marine zurückgedrängt. Doch trotz dieser scheinbar unüberwindbaren Hindernisse überlebte Israel und wurde eine Nation. Man hätte durchaus annehmen können, dass die Juden, die von Einheit träumten, sie aufgrund ihrer unterschiedlichen kulturellen Herkunft nie erleben würden. Aber auch dieser Sache nahm sich der Herr an. So lesen wir in Hesekiel 37, Vers 19, So gib ihnen zur Antwort, so spricht Gott der Herr. Siehe, ich will den Holzstab Josefs nehmen, der in der Hand Ephraims und der Stämme Israels seiner Mitverbundenen ist, und will ihn zu dem Holzstab Judas hinzufügen und zu einem einzigen Holzstab machen, und sie sollen eins werden in meiner Hand. Sie kamen praktisch aus jeder Nation der Erde und wurden dennoch zu einem einzigen Volk auf den Bergen Israels. Vers 22. So entstand die wundersame Auferstehung der Nation Israel. Aber es kommt noch mehr. In Vers 22b lesen wir, Sie sollen alle nur einen einzigen König haben. Sie sollen auch künftig nicht mehr 2 Völker bilden, noch in 2 Reiche zerteilt werden. So sieht Israels Zukunft aus. Auferstehung kehrt den Prozess vom Tod zum Leben um. Zweitens, die 8 Auferstehungen in der Bibel. Im Alten Testament symbolisieren 3 Auferstehungen prophetisch Israels dreifache Auferstehung. Im Neuen Testament bezeugen 5 Auferstehungen die 5 heidnischen Weltreiche. Auferstehung 1. In 1. Könige 17 lesen wir, dass der Prophet Elia zu einer nichtjüdischen Witwe in die Stadt Zarpat gesandt wurde. Elia sah, dass die Frau und ihr Sohn sehr arm waren und sterben wollten. Auf Elias Bitte nach einem Schluck Wasser und etwas Brot sagte die Witwe in 1. Könige 17, Vers 12: Ich habe ein paar Holzstücke gesammelt und gehe hin und will mir und meinem Sohn etwas zubereiten, damit wir es essen und danach sterben. Hier finden wir eine Parallele zu Israel, das sich im Land Ägypten befand. Versklavt in äußerster Armut, ohne Hoffnung auf Zukunft und zum Sterben bereit. In dieser hoffnungslosen Situation tauchte Elia auf. Durch ihn wurde ihre Armut verringert. Aber kurz darauf erlebte die Witwe noch etwas Schlimmeres als Armut. Ihr Sohn starb. Darin sehen wir eine Parallele zu den vielen Müttern, die ihre Söhne in Ägypten verloren, weil der Pharao verfügte, alle männlichen Kinder im Nil zu ertränken. Im Fall der Witwe von Zarpat gab es ein Gegenmittel, einen Retter, den Mann Gottes. Er rief zu seinem Herrn, der ihn erhörte. So lesen wir in 1. Könige 17, die Verse 22 bis 24. Und die Seele des Kindes kam wieder in dasselbe, und es wurde lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es von dem Obergemach ins Haus hinab und übergab es seiner Mutter und sprach: Siehe, dein Sohn lebt. Da sprach die Frau zu Elia: Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Was für ein herrliches prophetisches Bild der Zukunft Israels! Der große Sohn, der Messias, der tot war, jetzt aber für immer lebt und nach Israel zurückkehren wird. Auferstehung 2. Die zweite Auferstehung finden wir in 2. Könige 4, die Verse 9 und 10. Nur, dass es diesmal keine arme nichtjüdische Witwe war, sondern eine reiche israelitische Frau. In diesem Fall war Elisa, Elias Nachfolger, der Prophet. Diese wohlhabende religiöse Frau sagte dort zu ihrem Mann: Siehe doch, ich erkenne, dass dies ein heiliger Mann Gottes ist, der immer bei uns vorbeikommt. Lasst uns doch ein kleines gemauertes Obergemach errichten und für ihn ein Bett sowie Tisch, Stuhl und Leuchter hineinstellen, damit er dort einkehren kann, wenn er zu uns kommt. Ein solches Gästezimmer konnten sich nur wohlhabende Leute leisten. In dieser Stelle wurde Elisa die ganze Gastfreundschaft des schunemitischen Ehepaares zuteil. Das sollte uns an Israels zweite Wegführung und seine spätere Rückkehr aus dem Land Babylon erinnern. Als sie nach Jerusalem zurückkamen, waren sie nicht arm, sondern mit den Reichtümern des Königreichs Persien beladen. Die persische Regierung hatte alle Bürger aufgefordert, die Rückkehr der Juden zu unterstützen. Doch dann brach eine Tragödie über den schunemitischen Haushalt herein. So lesen wir in den Versen 18 bis 20: Als aber der Knabe heranwuchs, geschah es eines Tages, dass er zu seinem Vater, zu den Schnittern, hinausging. Da sprach er zu seinem Vater: Mein Kopf, mein Kopf! Jener aber befahl einem Knecht: Trage ihn zu seiner Mutter. Der hob ihn auf und brachte ihn zu seiner Mutter. Und er saß auf ihrem Schoß bis zum Mittag. Dann starb er. Aber Elisa, der Mann Gottes, war da, der ihn durch die Kraft Gottes vom Tod zum Leben auferweckte. Da rief er sie, und als sie zu ihm hereinkam, sprach er: Da, nimm deinen Sohn, Und sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen und neigte sich zur Erde, und sie nahm ihren Sohn und ging hinaus. Die Verse 36 und 37. Diese zweite Auferstehung entspricht Israels Rückkehr nach Jerusalem und dem Wiederaufbau des zerstörten Tempels. Auferstehung 3. In 2. Könige 13, die Verse 20 und 21 lesen wir: Und Elisa starb und wurde begraben. Im folgenden Jahr aber fielen die Streifscharen der Moabiter ins Land. Und es geschah, als man einen Mann begrub, da sahen sie plötzlich die Streifschar kommen, und sie warfen den Mann in das Grab Elisas. Und sobald der Mann hinabkam und die Gebeine Elisas berührte, wurde er lebendig und stellte sich aufrecht auf seine Füße. Diese erstaunliche Auferstehung ereignete sich nach dem Tod Elisas. Sie war von extremer Hoffnungslosigkeit in Israel gekennzeichnet. Sie hatten keine Zeit zu einem anständigen Begräbnis für diesen namenlosen Mann. Nicht einmal das Grab des großen Propheten Elisa hatten sie verschlossen. Plötzlich nahte Gefahr. Eine Gruppe Moabiter kam, um zu plündern und zu zerstören. Das machte ihre Hoffnungslosigkeit und Tragödie, ihr Leiden und den Verlust von Leben noch schlimmer. Doch als sie den Mann in die offene Grube mit Elisas Leichnam warfen, stand der Mann plötzlich von den Toten auf. Diese dritte Auferstehung im Alten Testament symbolisiert Israels verzweifelte Situation vor und während seiner dritten und letzten Rückkehr ins verheißene Land, die 1948 zur Gründung des Staates Israel führte. Wir dürfen nicht vergessen, dass Millionen von Juden ermordet wurden und ihre Feinde sie gnadenlos unterdrückten. Zudem wollten die arabischen Siedler im Land Israel jeden Juden ins Mittelmeer werfen. Die arabischen Staaten verbündeten sich gegen den neu gegründeten Staat und erklärten, sie würden den Versuch der Staatsgründung Israels beenden. Trotz aller Widrigkeiten stand Israel aus dem Grab auf. Heute ist Israel eine starke, lebendige und blühende Nation im Nahen Osten und wird von den arabischen Nachbarstaaten beneidet. Elisas Tod veranschaulicht den Ernst der Zeit, da Elisa ein Prophet war und mit seinem Tod das prophetische Wort verstummte. Genau das geschah für die Juden fast 2000 Jahre lang. Sie hörten kein prophetisches Wort mehr und hatten keine Hoffnung, in das Land Israel zurückzukehren. Doch plötzlich, auf dem Zeitpunkt ihres Leidens, nachdem ca. 6 Millionen Juden kaltblütig ermordet wurden, begann ihre Nation wieder aufzuerstehen. Die Auferstehungen dieses Volkes bringen zum Ausdruck, dass die Juden dreimal in ihr Land zurückkehrten. Aus Ägypten, ins Land, in dem Milch und Honig fließt, zweitens aus Babylon und drittens aus der ganzen Welt. Auferstehung 4. Die erste Auferstehung im Neuen Testament betraf ein 12-jähriges Mädchen in Matthäus 9. Wir lesen dort in Vers 25: Als aber die Menge hinausgetrieben war, ging er hinein und ergriff ihre Hand, und das Mädchen stand auf. Diese Auferstehung erinnert uns an das babylonische Reich, die erste und beste Weltmacht, die in Nebukadnezars Traum durch das Haupt aus Gold symbolisiert wird. Hier sehen wir ein junges Mädchen, das von ihrer Mutter abhängig war, in ähnlicher Weise, wie sich der babylonische König um Israel kümmerte. Musik. Auferstehung 5. Diese Auferstehung betraf einen jungen Mann. So lesen wir in Lukas 7, Vers 12. Wie er sich aber dem Stadttor näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. In diesem Bericht ist von einer Mutter die Rede, die von ihrem Sohn abhängig war. Ohne die Unterstützung ihres Sohnes wäre die verwitwete Mutter zu einem armseligen Leben verurteilt gewesen. Aber Jesus, der das ewige Leben ist, griff ein. So lesen wir in den Versen 13 bis 15. Und als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie und sprach zu ihr: Weine nicht. Und er trat hinzu und rührte den Sarg an. Die Träger aber standen still. Und er sprach: Junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden. Und er gab ihn seiner Mutter. Das ganze Ausmaß der Situation dieser Frau mag uns heute unverständlich bleiben. Der Tod ihres Sohnes hätte sie allein zurückgelassen. Sie passte nicht richtig in diese Gesellschaft, weil das Oberhaupt ihres Haushalts gestorben war. Sie hoffte, ihr Sohn würde heiraten, Kinder zeugen und einen Haushalt gründen, der sie für den Rest ihres Lebens schützen und ernähren würde. Dieses Ereignis zieht einen Vergleich zum Medopersischen Reich. Während der Regierung Ahasveros betrat Haman die Szene und drohte, das jüdische Volk auszulöschen. Diese Gefahr vernichtete Israels Hoffnung, eines Tages wieder ins verheißene Land zurückzukehren und seinen früheren Glanz wiederherzustellen. Doch dann tauchte ein Retter auf, Mordechai, der auf den Gott Israels vertraute. Die Trauer der Juden wurde in Freude verwandelt. Zu jener Zeit hatten es sich die Juden in der Diaspora eingerichtet und waren wohlhabend. Aus den Büchern Esther und Daniel können wir entnehmen, dass die Juden eine solch mächtige Position erreicht hatten, dass selbst die Heiden Juden werden wollten. Davon berichtet Esther 8, Vers 17. Und in allen Provinzen und in allen Städten, wohin das Wort und Gebot des Königs gelangte, da war Freude und Frohlocken unter den Juden, Gastmahl und Festtag, so dass viele von der Bevölkerung des Landes Juden wurden. Denn die Furcht vor den Juden war auf sie gefallen. Auferstehung 6. Die sechste Auferstehung betrifft nicht ein Mädchen, das von ihrer Mutter abhängig war, oder einen jungen Mann, auf dem die Hoffnung seiner Mutter ruhten. Dieses Mal ist es Lazarus, ein selbstständiger Erwachsener, den seine nächsten Angehörigen liebten und der offensichtlich viele Freunde hatte. Marias Schwester sagte zu Jesus in Johannes 11, Vers 21: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Martha schien sogar dagegen zu sein, dass Jesus sich einmischte, da sie glaubte, dass es zu spät war. So lesen wir in Vers 39b: Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Jesus blickte nach oben, dankte seinem Vater und, als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen: Bindet ihn los und lasst ihn gehen. Die Verse 43 und 44. Diese Auferstehung entspricht dem griechischen Reich. Die Juden waren zurück in ihrem Land und der Tempel wurde wieder aufgebaut. Aber jetzt drohte eine Gefahr aus Griechenland. Dieses erbarmungslose neue Reich hatte die bekannte Welt in kurzer Zeit erobert. Israel war erwachsen, aber tot, ohne Hoffnung auf Auferstehung, da es schon 4 Tage tot war. 4000 Jahre waren seit der Sünde von Adam und Eva vergangen. Die Menschen befanden sich unter der Sklaverei des Todes, ohne Hoffnung auf geistliches Leben, bis das scheinbar Unmögliche passierte und der Verstorbene herauskam und lebte. Das griechische Weltreich verschwand, aber Israel blieb.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse hörten Sie soeben die 15. Folge mit dem zweiten Teil des 6. Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.